Manchmal scheint Gott zu schweigen, kein Wunder, keine Prophetenstimme, nur politische Intrigen, Angst und verborgene Pläne. Genauso wirkt die Lage der Juden im Perserreich unter Haman, ein Volk ohne Land, ohne eigenen König, ohne sichtbare Sicherheit. Und doch läuft hinter den Kulissen eine viel größere Geschichte, Gott bleibt der Herr der Geschichte, auch wenn sein Name im Text kaum erwähnt wird. Die Ereignisse um Mordechai und Esther sind wie ein Fenster in das Herz Gottes, der seine verfolgten Auserwählten in ihrer Gefangenschaft nicht aufgibt, sondern auf unscheinbare Weise rettet und seine Zusagen an Abraham und durch Mose weiterführt. Der verborgene Gott lenkt sichtbar die Geschichte. Im Buch Esther scheint Gott abwesend zu sein, sein Name wird nicht genannt, es gibt keinen Prophetenwortlaut, keinen Psalm, kein sichtbares Eingreifen wie am Schilfmeer. Und doch ist die Erzählung von einer unsichtbaren Regie durchzogen. Ein Mann wie Haman steigt plötzlich auf, ein königliches Dekret wird leichtfertig unterschrieben, ein ganzes Volk gerät in Todesgefahr. Gerade diese bedrohliche Verdichtung von Umständen verweist auf eine tiefere Wirklichkeit. Die Bühne der Weltpolitik bleibt Gott nicht entzogen, auch wenn er sich dem Blick entzieht. Hinter den Auf- und Abstiegen der Mächtigen steht einer, der die Zeiten und Grenzen bestimmt, ohne selbst im Rampenlicht zu stehen. So heißt es zu Abraham, und ich werde dich zu einer großen Nation machen, und ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Der persische Hof ahnt nichts von dieser Zusage, doch die Ereignisse laufen mitten hindurch. Ein Agagiter namens Haman wurde, zweifellos auf Veranlassung Satans, des Widersachers Gottes, auf den höchsten Rang über allen Fürsten erhoben, die beim König waren. Besonders eindrücklich wird diese verborgene Herrschaft in der Nacht, in der der König nicht schlafen kann. Eine Schlaflosigkeit, ein Befehl, die Chronik vorzulesen, eine Episode über Mordechais vergessene Treue und plötzlich verschieben sich die Gewichte der Geschichte. Was wie zufällige Nebensache wirkt, erweist sich als Knotenpunkt göttlicher Fügung. Ausgerechnet in dem Moment, in dem der Vernichtungsbeschluss gegen die Juden unwiderruflich scheint, lenkt der dreieine Gott die Gedanken eines heidnischen Herrschers. Noch bevor Mordechai erhöht und Haman gestürzt wird, hat Gott längst entschieden, dass der Same Abrahams nicht ausgelöscht werden darf. Zu Abraham hatte er gesprochen, deshalb werde ich dich auf jeden Fall segnen und deinen Samen überaus zahlreich machen wie die Sterne der Himmel, und dein Same wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. In Susa beginnt sich abzuzeichnen, dass kein Imperium, kein Dekret und keine Intrige diese Verheißung brechen kann. Wer in solchen Zusammenhängen sein eigenes Leben betrachtet, darf leise mutig werden, wo Gottes Hand verborgen ist sie nicht ohnmächtig, wer ihm gehört, steht auch in der Zerstreuung nicht außerhalb seiner Geschichte. Die Geschichte von Esther zeigt, dass Gottes Regierung nicht an einen heiligen Ort gebunden ist. Kein Tempel erhebt sich in der persischen Hauptstadt, kein Opferrauch steigt auf, und doch bleibt der Gott Israels der Herr des Geschehens. Er bindet die Wege der Könige an den Bund der Väter, auch wenn diese Könige den Bund nicht kennen. Gerade das macht die Erzählung so tröstlich, Gott ist nicht nur dort Gott, wo alles geistlich geordnet erscheint, sondern auch in den zerrissenen, religiös kargen Zonen des Lebens. Wenn die vertrauten Formen fehlen, wenn geistliche Heimat nur noch Erinnerung ist, bleibt er derselbe, der Abraham gerufen hat und dessen Zusage in der Fremde nicht verblasst. In dieser Perspektive wird die scheinbare Zufälligkeit unserer eigenen Biografie neu lesbar. Verpasste Gelegenheiten, unerwartete Begegnungen, das unerklärt offene oder geschlossene Tor, vieles wirkt zunächst unverbunden, doch im Licht des treuen Gottes entsteht eine Linie. Nicht jeder Faden lässt sich sofort erkennen, nicht jede Frage wird beantwortet, aber die Esther-Geschichte legt eine Spur, Gott ist fähig, leise, geduldig und unbeirrbar zu führen, selbst dort, wo niemand seinen Namen ausspricht. Diese Einsicht fordert heraus, die eigene Geschichte weniger als Summe von Zufällen, sondern mehr als Ort der Begegnung mit dem verborgenen, aber lenkenden Gott zu betrachten. Und sie ermutigt, in der Zerstreuung nicht zu resignieren, sondern mit innerer Wachheit zu leben, der Abraham segnete, hat auch in der Fremde nicht aufgehört, Geschichte zu schreiben. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen, und ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Deshalb werde ich dich auf jeden Fall segnen und deinen Samen überaus zahlreich machen wie die Sterne der Himmel und wie den Sand, der am Ufer des Meeres ist, und dein Same wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Wer mit der Verborgenheit Gottes ringt, darf im Buch Esther einen stillen Zeugen finden. Unsichtbarkeit bedeutet nicht Abwesenheit. Zwischen Hamans Aufstieg und dem königlichen Dekret, zwischen schlafloser Nacht und Wendung der Ereignisse atmet die Treue dessen, der Abraham ein unwiderrufliches Wort zugesprochen hat. Es ist befreiend, nicht jedes Detail unseres Weges deuten zu müssen und doch zu wissen, keines ist Gott entglitten. In dieser Gewissheit kann der Glaube reifen, der nicht auf sichtbare Zeichen angewiesen ist, sondern in der Nacht mit der Verheißung rechnet, dass Gott die Geschichte seiner Auserwählten auch in der Zerstreuung in der Hand behält. Gottes offene Errettung mitten in Verfolgung. Die Spannung der Esther-Geschichte kulminiert in einem Tag, der als Tag der Auslöschung gedacht war. Hamans Plan ist radikal, kein Überrest soll bleiben, keine Kontinuität der Geschichte Gottes mit diesem Volk. Hinter diesem Vorhaben steht mehr als politischer Hass, hier richtet sich eine Macht gegen den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Doch ausgerechnet diese tödliche Zuspitzung wird zum Schauplatz einer Errettung, die kaum verborgener und zugleich kaum öffentlicher sein könnte. Esther tritt nach Tagen des Fastens vor den König, ungerufen, mit dem Risiko ihres Lebens. Ihr Weg durch die Hofrituale hindurch, die Einladung zu den Mahlzeiten, ihr behutsames Offenlegen der Gefahr, all das ist menschlich tastend und fragil und doch von einer unsichtbaren Führung getragen. Was als Ende geplant war, wird zum Beginn einer Wende, in der der Gott, der sich verborgen hält, auf einmal durch die Ereignisse spricht. Diese Kapitel befassen sich mit der offenen Errettung des sich verbergenden Gottes, die er im Verborgenen an seinen verfolgten Auserwählten in ihrer Gefangenschaft vollzieht, wie es an Mordechai zu sehen ist. Als der König schließlich die wirkliche Lage erkennt, fällt Hamans Plan in sich zusammen. Er wird an den Galgen gehängt, den er für Mordechai errichten ließ, und an seine Stelle tritt der Mann, den er vernichten wollte. Dieses Umschlagen der Verhältnisse ist mehr als poetische Gerechtigkeit, es ist ein Stück Offenbarung über Gottes Weise zu retten. Nicht immer nimmt er das Kreuz aus der Hand seiner Auserwählten, aber er verwandelt das Instrument der Vernichtung in ein Zeichen der Bewahrung. Der König erlässt, gebunden an seine eigenen Gesetze, keinen Widerruf des Todesdekrets, wohl aber ein neues Wort, das den Juden erlaubt, sich zu verteidigen. Am Tag der Bedrohung dürfen sie stehen bleiben, kämpfen und erleben, dass der Feind nicht das letzte Wort behält. So heißt es in 5. Mose Kapitel 4 Vers 31 über diesen Gott, denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Genau das geschieht im Perserreich, ohne Feuer vom Himmel, aber mit einer Befreiung, die in den Straßen der Städte gefeiert wird. Die Folge dieser Rettung ist nicht nur ein kurzes Aufatmen, sondern eine neue Form des Gedächtnisses. Die Tage des Purim werden festgesetzt als Erinnerung an die Umkehrung des Geschicks, aus Trauer Freude, aus Fasten ein Fest, aus Scham Ehre. Israel lernt, das, was im Verborgenen gewirkt wurde, öffentlich zu erzählen und zu feiern. Gottes Errettung bleibt nicht in inneren Erfahrungen stecken, sie drängt in die Gemeinschaft, prägt Kalender und Identität. Gerade in der Zerstreuung, fern von Jerusalem und Tempel, entsteht so ein neues Zeichen der Treue Gottes. Die Juden bleiben nicht nur biologisch erhalten, sie werden geistlich daran erinnert, dass ihr Leben eingebettet ist in einen Bund, der selbst im fremden Land gültig bleibt. In der Geschichte von Esther schwingt damit eine leise Ermutigung für alle mit, die sich unter Druck, Verfolgung oder subtiler Ausgrenzung wiederfinden. Gottes Errettung kann mitten durch die Verfolgung hindurchgehen, statt sie sofort zu beenden. Sie kann eine neue Freiheit schenken, ohne alle äußeren Verhältnisse zu verändern. Doch sie bleibt offen, sichtbar in gewandten Umständen, in überraschender Gunst, in bewahrtem Leben und neuem Mut. Wer diese Erzählung hört, darf seine Angst nicht romantisieren, aber er darf sie auch nicht absolut setzen. Der Gott, der in der persischen Weltmacht das Blatt wendet, ist derselbe, dessen Barmherzigkeit im Gesetz bereits vorausgesagt war und dessen treue Menschen auch heute an ihren Orten der Enge erreicht. In der Erinnerung an Purim liegt darum ein stiller Ruf, auch die eigenen Bewahrungen als Teil einer größeren Geschichte der Errettung zu erkennen. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Diese Rettungsgeschichte stärkt die Hoffnung, dass Gottes verborgenes Handeln auch dann trägt, wenn äußere Bedrohungen noch nicht sofort verschwinden. Treue Zeugen im Exil als Werkzeug der Verheißung. Mordechai und Esther stehen sinnbildlich für einen treuen Überrest im Exil. Sie leben im Schatten eines Weltreichs, angepasst genug, um zu überleben, und doch innerlich gebunden an den Gott ihrer Väter. Mordechai sitzt im Tor des Königs, hört die Sprache der Mächtigen und des Volkes, aber sein Herz bleibt an den Bund gebunden. Diese innere Loyalität wird sichtbar, als er sich weigert, vor Haman niederzufallen. Der Befehl des Königs ist eindeutig, der soziale Druck enorm, die Gefahr real, und dennoch bleibt er stehen. Die Quelle dieser Standhaftigkeit ist kein heroischer Charakterzug, sondern der Glaube an den einen, der allein Anbetung verdient. Zu den Kindern Israels heißt es an anderer Stelle, und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen, wohin der Herr euch führen wird. Mordechai verkörpert dieses geringe Häuflein, klein an Zahl, aber gehalten von einer großen Verheißung. Der König befahl allen seinen Dienern, sich vor Haman zu verneigen und ihm Ehre zu erweisen. Mordechai jedoch verneigte sich nicht und erwies ihm keine Ehre, weil er als Jude an den einzigartigen Gott glaubte. Er glaubte an den einen Gott und weigerte sich, sich vor jemand anderem als Gott zu verneigen. Esther hingegen steht in einer anderen Spannung. Sie ist in den königlichen Palast gehoben worden, mit einem neuen Namen, einer neuen Umgebung und scheinbar neuen Regeln. Ihre jüdische Herkunft bleibt zunächst verborgen, sie bewegt sich in der Sphäre von Luxus, Intrigen und höfischen Ritualen. Doch gerade in dieser Position wird sie zur Schlüsselperson für Gottes Rettung. Als Mordechai ihr die Lage erläutert, tritt eine verborgene Berufung hervor, die über persönliche Sicherheit hinausreicht. Ihr Fasten, ihre Vorbereitung, ihr Gang zum König, all das ist Ausdruck einer inneren Bewegung, sie stellt ihre Stellung nicht über, sondern unter den Willen Gottes. In ihr verschränken sich Gnade und Verantwortung, Erwählung und Bereitschaft. Gott zwingt sie nicht, aber er bindet ihre freie Antwort in seine Geschichte ein. Beide zusammen, Mordechai vor dem Tor und Esther im Inneren des Palastes, bilden ein Bild dafür, wie Gott Menschen an sehr unterschiedlichen Orten in seinen Plan einwebt. Der eine ist offen als Jude erkennbar und riskiert Anfeindung, die andere ist verborgen jüdisch und riskiert Entdeckung. Und doch gehören ihre Wege zusammen. Was Mordechai an Treue lebt, stärkt Esthers Gewissen, was Esther im inneren Kreis bewirkt, vollendet, was Mordechai im äußeren Kreis begonnen hat. So erfüllt sich in der Fremde, was Gott Abraham zugesagt hatte, und in deinem Samen werden alle Nationen der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Die Bewahrung dieses Samens geschieht durch Menschen, die ihre konkreten Plätze, unscheinbar oder prominent, nicht nur als Zufall sehen, sondern als anvertraute Verantwortung vor Gott. Für heute liegt darin eine stille, aber gewichtige Ermutigung. Die Welt, in der Glaubende leben, ist oft genauso durchzogen von fremden Mächten, kulturellem Druck und religiöser Gleichgültigkeit wie das Perserreich. Mancher findet sich eher in Mordechais Rolle wieder, sichtbar markiert durch seinen Glauben, konfrontiert mit der Frage, vor wem er sich beugt. Andere ähneln eher Esther, eingebunden in Systeme, in denen über Gott kaum gesprochen wird, und dennoch innerlich berufen, an einem entscheidenden Punkt das Wort zu ergreifen. Die Geschichte zeigt, dass Gott beide Orte ernst nimmt und beide einsetzen kann, um seine Verheißungen durchzutragen. Das entlastet von dem Druck, alles allein tragen zu müssen, und zugleich weckt es eine neue Achtsamkeit, kein Platz, den Gott zulässt, ist geistlich neutral. In der Treue im Kleinen, im mutigen Wort zur rechten Zeit, im stillen Festhalten an der Verheißung wirkt der dreieine Gott weiter an der Linie, die von Abraham bis in die Völker reicht. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen, wohin der Herr euch führen wird. Und in deinem Samen werden alle Nationen der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Diese beiden Gestalten ermutigen dazu, den eigenen Platz im Alltag nicht gering zu achten, sondern ihn als möglichen Ort göttlicher Treue und Berufung zu sehen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.